Ja, zunächst wieder herzliche Grüße aus der Gemeinde Forchheim. Unser Pastor lässt herzlich grüßen. Ja, wie vorhin schon gesagt, mein Thema lautet heute: Kein Platz für Jesus. Und schon damals, als Josef und Maria einen Platz für die Geburt Jesus suchten, haben sie keinen Raum gefunden. Ein Stall hat er herhalten müssen. Und später wirft Jesus den Juden der damaligen Zeit vor, dass sie keinen Raum auch für seine Worte haben. Jesus hat ja in einer jüdischen Gesellschaft gelebt und tat unendlich viel Gutes. Trotzdem haben sie nicht geduldet, weil es ihnen zu unbequem war. Und in der Adventszeit erinnern wir uns an dieses Verhalten. Viele künstliche Lichter, Weihnachtsmänner, Glühwein, Tannenbäume, alles typisch weihnachtlich. Trotzdem scheint es auch heute noch keinen Platz für Jesus zu geben. In vielen Köpfen ist zwar Weihnachten das Fest der Liebe und der Familie, aber gibt es für Jesus einen Platz? Die Geburt Jesus spielt da oft keine Rolle mehr. Und das Weihnachtsfest ist von seinen ursprünglichen Gedanken losgelöst. Jesu Gedanken, nur noch eine Randnotiz. Aha. Ja, es bedeutet einfach, wenn wir zu Jesus gehören wollen, dass wir auf ihn hören, dass wir anbeten. Wir sollen wissen, was in der Bibel steht. Und Jesus möchte ja gern einen Platz in unserem Leben haben. Er drängt sich aber niemanden auf, das wissen wir alle. Das Ziel, Menschen zu retten, das gilt immer noch. Und er möchte an die erste Stelle in unserem Leben treten. Und das nicht nur an Weihnachten. Einer meiner Enkelsöhne hat mal in Religion eine Probe geschrieben und er hat als einziger eine 1 gehabt. Die nächsten Noten waren dann schon 4. Fragen, was ist denn der 21. Oktober für ein Festtag? Die Antwort von vielen: Halloween, wissen wir alle. Weihnachten, die Geburt Jesu, Ostern, viele haben den tatsächlichen Sinn nicht mehr gekannt, obwohl es ja in den Büchern drinnen steht. Und es ist für mich ein alarmierendes Zeichen, was wird in den Familien zu Hause überhaupt weitergehen? Wer ist denn dieser Jesus überhaupt? Und was hat er für eine Macht? Er sagt ja von sich, dass er das Licht dieser Welt ist und dass er und der Vater eins sind. Spielt es in unserem Leben eine Rolle? Ich möchte mit den 2 Versen jetzt aus dem Alten Testament anfangen. Und zwar aus Jesaja 12, die Verse 4 und 5. An den Tag werdet ihr sagen: Preist Jahwe, ruft seinen Namen aus, macht unter den Völkern sein Wirken bekannt. Sagt ihnen, wie unvergleichlich groß er ist. Singt und spielt ihm zur Ehre, denn er hat Gewaltiges getan. Erfahren möge es die ganze Welt. Und es sind für mich zwar so Verse, die mich immer wieder ermutigen, die frohe Botschaft unseres Herrn Jesus weiterzugeben. Es herrscht ja immer noch Gnadenzeit. Gott ruft und wir Menschen dürfen ihm behilflich sein, sein Werk in uns und den Menschen da draußen weiterzugeben. Der Prophet Jesaja, sein Name bedeutet ja Jahwe ist Heil, wird im Todesjahr des Königs Josias berufen. Und er hat im Tempel eine Vision gehabt, bei ihm die Herrlichkeit Gottes vor Augen getreten ist. Und er bekommt jetzt die schwere Aufgabe für sich und für sein verstocktes Volk, ein Gericht zu verkünden. Er wirkte unter Ahas, Hiskia und Manasse von 740 bis 690 vor Christus. Und der Jesaja, der leidet unter den Ungehorsam seines Volkes. Und er verkündigt ihnen jetzt Buße und Gericht, nachdem er selbst Gott erlebt hat. Er hat auch vorausgesagt, dass sich ein Rest des Volkes bekehren wird und das wird gerettet. Jesajas verkündet ihnen den Messias aus dem Stamme Isais. und gibt seinem Volk dadurch eine ganz neue Hoffnung. Und keiner der Propheten sieht so klar die Gestalt des kommenden Messias wie er. Und im Kapitel 12 lesen wir von einem Danklied der Erlösten. Und im Vers 4 steht: Dankt dem Herrn, ruft an seinen Namen, macht kund unter den Völkern sein Tun. Verkündet, wie sein Name so hoch ist. Haben die Menschen des 21. Jahrhunderts was davon gelernt aus dieser Botschaft? Und meine Frage ist immer wieder: Wie gehen wir selber damit um? Prägt es unser Leben? Sind wir gerettet, erlöst? Oder sind wir Verlorene, die hilflos umherirren? Wen gilt denn überhaupt diese Verheißung, die Jesajas vorhergesagt hat? Es wird einer kommen, auf dessen Schulter die Herrschaft ruht. Ein Friedefürst und Erlöser. Wir wissen, dass diese Wunderbotschaft denen gilt, die sich für Jesus Christus entschieden haben und auch noch entscheiden werden. Was hindert manchen Menschen, ihn nachzufolgen? Verstehen sie seine Botschaft nicht? Verkünden wir, die wir sein Evangelium angenommen haben, verkünden wir die ganze Botschaft? Nehmen wir was weg oder tun wir etwas hinzu? Paulus hat gesagt: Ich werde es nicht wagen, auch nur etwas zu reden, was Christus nicht durch mich gewirkt hat. Deswegen hat der Name Jesus auch so eine große Bedeutung für alle Menschen. Und wir müssen wissen, mit wem wir es überhaupt zu tun haben, was er für die Menschen getan hat. Und wir können nicht oft genug über ihn berichten und reden. Deshalb ist es mir so wichtig, immer wieder nachzufragen: Sind wir sicher, dass wir wiedergeboren sind, wie wir Christen ja sagen? Nicht jeder, der Herr, Herr sagt, ist gerettet. Es muss aber irgendwas sichtbar sein in meinem Leben. Wir sollen Nachfolger sein, also Nachahmer. Und sollen den als Vorbild sehen und wollen ihn nahe ähnlicher werden. Das fordert einen festen und tiefen Glauben. Warum ist denn Jesus überhaupt so wichtig für uns? Und immer wieder sagen Menschen: Gott ja, aber warum Jesus? Warum? Ich habe mir hier ein paar Gedanken gemacht. Punkt 1. Jesus ist herrlich, einzigartig und unvergleichbar. Jesus ist die zentrale Person der Bibel. Und jeder, der schon im Alten Testament gelesen hat, weiß um die vielen Schriftstellen, in denen Jesu Kommen vorausgesagt wird. Und im Neuen Testament findet sich keine Seite, auf der Jesus nicht erwähnt wird. Der allererste Vers im Matthäus-Evangelium lautet: Das ist das Buch der Geschichte von Jesus Christus. Und im allerletzten Vers in der Offenbarung steht: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus sei mit uns allen. Wir sehen hier, sein Name wird ganz am Anfang des Neuen Testamentes und am Ende genannt. Warum wird ihm so ein herausragender Platz in der Bibel überhaupt eingeräumt? Was macht ihn so einzigartig? Niemand kommt ihm gleich, er steht über allen. Und Jesus darzustellen, sein wunderbares Leben und Wirken zu beleuchten, ist nahezu unmöglich. Sein wunderbares Leben und Wirken zu beleuchten, ich möchte es nur mal sagen, ist nahezu unmöglich. Es heißt, selbst die Ewigkeit reicht nicht aus, ihn in seiner Vollkommenheit zu erfassen. Johannes der Täufer bezeichnet ihn als Lamm Gottes und taufte ihn mit der Zustimmung des Heiligen Geistes und sagte dann: Der von oben kommt, steht über allen. Und Paulus schrieb an die Philipper, die Kapitel 2, die Verse 9 bis 11. Darum hat Gott ihn auch erhöht und hat ihm einen Namen gegeben, der über alle Namen ist. Damit im Namen Jesus jedes Knie sich beuge vor allen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Und jede Zunge bekenne, dass Jesus Christus der Herr ist, zur Ehre des Vaters. Jesus ist einzigartig als Mensch und doch gleichzeitig Gottes Sohn. Das müssen wir uns immer wieder vor Augen halten. Und warum ist Jesus herrlich? Er kommt aus der Ewigkeit. Und die Existenz Jesu fängt nicht bei uns, bei der Geburt durch Maria an. Ehe die Welt war, war Jesus schon beim Vater im Himmel, in seiner Herrlichkeit. Und Jesu Geburt war zwar der Lebensbeginn eines neuen Menschen, vielmehr bedeutet er aber die Fleischwerdung des ewigen Sohnes Gottes. Er verließ die Herrlichkeit des Vaters und wurde Mensch und wohnte unter uns. Und da Jesus vor Anbeginn war, weiß er auch alles über uns. Er weiß, wer du, er weiß, wer ich bin. Er kennt die Geheimnisse unseres Herzens. All unsere Bedürfnisse, und da er auch Gott ist er auch fähig, all unsere Bedürfnisse zu stillen. In der Bibel steht auch, dass wir durch Gottes Gnade schon vom Anbeginn der Welt auserwählt sind, gerettet. Und jetzt können wir fragen, sind wir wirklich alle gerettet? Können wir leben, wie wir wollen? Oder müssen wir doch was für unsere Rettung tun? Die Antwort finden wir in Römer 3, 24. Und da steht, alle, die glauben, werden ohne Verdienst gerecht aus seiner Gnade durch die Erlösung, die durch Jesus Christus geschieht. Und die Bedeutung liegt hier auf alle, die glauben. Das heißt, Jesus sollte in meinem Herzen einen Platz haben. Der Glaube, dass Jesus rettet, führt uns zum ewigen Leben. Das dürfen wir uns immer wieder vor Augen halten. Keine Taufe, keine Religionszugehörigkeit, kein Bade, kein anderer Mensch kann das bewirken. Du musst dich entscheiden. Dein Ja zu Jesus ist der Schlüssel oder der Code, wie man so schön zu unserem Leben. Mein zweiter Punkt, Jesus ist einzigartig aufgrund seiner übernatürlichen Geburt. In der Bibel steht, dass die Mutter Jesu eine Jungfrau war, empfangen vom Heiligen Geist. Und der Prophet Micha sowie die Evangelisten Matthäus und Lukas berichten davon. Als aber die Zeit erfüllt war, sandte Gott seinen Sohn, geboren von einer Jungfrau. Und die Maria ist die einzige Frau der Menschheitsgeschichte, die ein Baby in den Händen hielt, das nie einen irdischen Vater gehabt hat. Niemals zuvor hat es so ein vergleichbares Ergebnis gegeben und niemals wieder wird es so eine göttliche Abstammung geben. Jesus, der Sohn Gottes, wurde in diese Welt hineingegeben, um uns zu retten. Weihnachten liegt vor uns. Manche Menschen gehen ja nur an solchen Tagen zum Gottesdienst. Aber Jesus will kein Lügenbüßer sein, nur um schöne Gefühle zu haben. Gottes Sohn ist Mensch geworden durch die Jungfrau Maria, empfangen vom Heiligen Geist. Und wer das nicht anerkennen kann, nimmt sich die Hoffnung, von der Jesaja gesprochen hat. Jesus, der Retter, ist geboren. Ich denke, erklären können wir das nicht. Aber das Wort Gottes sagt es uns und wir dürfen es glauben. Seid ihr schon mal für so eine Aussage belächelt worden, wenn ihr das gesagt habt? Mein dritter Punkt. Jesus ist heilig aufgrund seines vollkommenen Lebens. Jesus ist vollkommener Gott und auch gleichzeitig vollkommener Mensch. Als Mensch hat er Hunger gehabt. Als Gott ist er das Brot des Lebens. Als Mensch sagte er, mich dürstet. Als Gott ist er die ewige Quelle. Als Mensch war er müde. Als Gott gibt er allen Ruhe, die ihn suchen und zu ihm kommen. Als Mensch hat er gebetet und als Gott erhört er unsere Gebete. Als Mensch weinte er, als Gott wischte er alle Tränen ab. Sein Leben wurde und wird so kritisch und sorgfältig geprüft wie das keines anderen Menschen. Und doch haben Generationen von Menschen bekannt, er war der vollkommenste Mensch auf dieser Erde. Er hat keinen einzigen Fehler begangen und niemand konnte ihm eine Sünde nachweisen. Und wenn Jesus mal zornig war, menschliche Gefühle zeigte, dann nur zur Ehre Gottes. Denkt man hier an die Tempelreinigung, als er die Geldwäscher und Händler aus dem Hause des Vaters vertrieb. Nichts hat er gesagt, was er jemals hätte zurücknehmen müssen. Und nicht einmal seine erbittersten Feinde konnten ihn etwas nachweisen, um ihn verurteilen zu können. Bei Johannes 8, Vers 46 steht, wer von euch kann mir eine Sünde nachweisen? Selbst der Judas, der ihn verraten hat, bekannte vor den hohen Priestern, dass er unschuldiges Blut verraten hat. Und der Pilatus wollte ihn nicht verurteilen, weil er keine Schuld an ihm gefunden hat. Wir sehen hier, dass Jesus ein vollkommenes Leben geführt hat, bestätigt vom Hauptmann unterm Kreuz. Wahrhaftig, dieser war Gottes Sohn. Jesus war nicht bloß ein religiöser Führer oder ein religiöses Objekt, wie es ihm viele noch gesagt haben. Jesus war und ist erfahrbar auch heute noch für jeden Menschen. Mein vierter Punkt, Jesus ist göttlich aufgrund seiner übernatürlichen Macht und seiner vollkommenen Lehre. Jesus hat so eine Macht besessen, dass er das Ohr, das Petrus den Soldaten abgeschlagen hat, er hat es angerührt und es wurde heil. Er wurde von Gott bevollmächtigt, solche Wunder zu tun. Und bei Johannes 1 und 13 steht, alle Dinge sind durch das Wort gemacht und ohne das Wort ist nichts gemacht. Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Und wir haben seine Herrlichkeit gesehen. Alles ist ihm untertan und sein Name ist hoch erhaben. Und kurz bevor er in den Himmel aufstieg, sagte er, mir ist alle Macht gegeben im Himmel und auf Erden. Wir wissen alle, er ist auf dem Wasser gegangen, er hat Stürme gestillt, Kranke hat er heil gemacht, öffnete Blinden die Augen und erweckte Menschen vom Tod. Jesus ist die Antwort auf alle Fragen. Er hat die Welten geschafft, er verändert Nationen. Und Jesus sagte vieles voraus und was er predigte, das hat er mit Vollmacht getan. Die Schriftgelehrten damals waren ja Lehrer, die die Gesetze der Juden vertreten haben. Sie verbrachten viel Zeit mit Wortstreitereien, die zu nichts führten. Sie beriefen sich immer wieder auf irgendwelche Autoritäten. Jesus reden dagegen war anders. In der Bergpredigt heißt es, er aber lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Jesus hat Verantwortung übernommen und seine Worte haben auch heute noch die gleiche Bedeutung wie damals. Sein Wort wird nie vergehen und da dürfen wir darauf festhalten. Mein fünfter Punkt. Jesus ist herrlich aufgrund seines Opfertodes. Wir wissen von vielen bedeutenden Männern dieser Welt, die viel Gutes getan haben, die geehrt und geschätzt wurden. Jesus ist vor allem dafür bekannt, für seinen qualvollen Tod. Das Sühneopfer Jesus zieht sich wie so ein roter Faden durch die Bibel. Und sein Sterben auf Golgatha wurde vor Tausenden vor Jahren schon vorausgesagt. Sein Tod wurde bildhaft in den Opfern Israels dargestellt. Denken wir an das Opferlamm. Jesus sprach von seinem Tod, als er sagte, deshalb bin ich in diese Welt gekommen. Und am Ende seines qualvollen Todes zerriss der Vorhang im Tempel, die Sonne verfinsterte sich und als er sein Haupt neigte und sprach, es ist vollbracht. Und sein Tod war kein gewöhnlicher Tod. Gott selbst hat die Sünden der gefallenen Menschheit auf sich genommen und getilgt. Mein sechster Punkt. Jesus wird wiederkommen aufgrund seiner Verheißung. Und so gewiss Jesus das erste Mal gekommen ist, so gewiss wird er auch bald wiederkommen. Gemäß der Heiligen Schrift. Er selbst hat gesagt, der Menschensohn wird kommen zu einer Stunde, da ihr es nicht erwartet. Und wenn Jesus wiederkommt mit großer Macht und Herrlichkeit, dann wird sich jedes Knie beugen müssen. Es wird offenbar das große Gericht. Aber jeder Mensch hat auch jetzt noch die Möglichkeit, Ja zu ihm zu sagen. Ja zu jenem Menschensohn, der schon vor 2000 Jahren hier auf dieser Erde war. Er lebte ohne Sünde, voller Liebe und Barmherzigkeit. Und wir wissen alle, wie es ausgegangen ist. Gekreuzigt mit zwei Schwerverbrechern und gestorben für unsere Missetaten. Er ist von den Toten auferstanden und sitzt nun zur Rechten des Vaters im Himmel. Und wo stehen wir, wenn er wiederkommt? Jesus ist ein liebender Gott. Die sich aber gegen ihn stellen und ihm ablehnen, die werden gerichtet. Deswegen mein Ratschlag, lasst ihn uns entgegengehen, jeder Einzelne. Seinen Namen groß machen, so wie es bei Jesaja steht. in Loben und Preisen. Und dazu gehört auch, dass wir Zeugnis ablegen. Zeugnis, wie er uns verändert hat. Jedes Testament, jede Predigt soll die Menschen darauf aufmerksam machen, dass sein lebendiges Wort noch immer noch Kraft hat. Wir dürfen das tun. Er hat es bestimmt. Er hat uns berufen, sein Erlösungstat in diese Welt hinauszutragen. Ich bin ja auch bei den Gideons und es gilt nicht nur für die Gideons. Jeder wiedergeborene Christ darf das machen. Das sollte auch ein Ziel für jeden von uns sein. Und wenn wir Angst haben, dann ist eins sicher, der Heilige Geist wird uns führen und leiten. Und so dürfen wir erkennen, wie Gott alles vorausgeplant hat. Jesu Geburt, sein Leben hier auf dieser Erde, seinen Opfertod, seine Rückkehr in den Himmel. Alles ist schon geschehen. Wir warten nur noch auf seine Rückkehr hier auf dieser Erde. Wir wissen nicht, wenn das geschieht. Wer sein Leben noch nicht in seine Hände gegeben hat, für den besteht immer noch die Möglichkeit, dies zu tun. Das ist auch die Botschaft von Weihnachten. Jesus will dich aus der Finsternis deines Lebens in sein Licht stellen. Und meine Frage ist, bin ich bereit? Bist du bereit? Wie sieht's aus in unserem Inneren? Und unser Herz gleicht einem Haus, in dem verschiedene Zimmer sind. In einem Zimmer, da ist es schön aufgeräumt, hell, in diesem Zimmer, da lassen wir jeden hineinschauen. Aber es gibt auch ein Zimmer, eine sogenannte Rummelkammer, da wo alles durcheinander ist, viele versteckte Begebenheiten, die nur ich wissen sollte. Hier lassen wir niemand hineinschauen. Das Dunkel überdeckt das Licht und du siehst keinen Ausweg. Ein Vorschlag, eine sogenannte Grundreinigung. Lass von Jesus deine Rummelkammer aufräumen. Er bringt Licht, auch in die finstersten Ecken. Das Zimmer glänzt und du kannst wieder aufatmen. Weihnachten kann kommen. Aus dunklen Tagen werden helle Tage. Noch ist Zeit. Nutz die Zeit. Dieses Licht strahlt heller als alle Lichter dieser Welt. Amen. Lasst uns jetzt am Moment der Stille haben und wer dann ein Gebet sprechen möchte, der darf das gerne tun.